Wie wird sein, wie wird sein, wenn wir ziehen in Salem ein, in die Stadt der goldenen Gassen? Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, was das wird für Freude sein. Da passt doch Maleachi noch dazu. An jenem Tag werdet ihr aus- und eingehen und Heil finden unter seinem Schutz, unter seiner Sicherheit, unter seinen Flügeln. Und ihr werdet hüpfen wie die Mastkälber. Das Thema, über das ich sprechen möchte, kann man zusammenfassen: die Besitzer der neuen Erde. Himmel und Erde werden ja vergehen. Und ganz klar wird in der Bibel erklärt, auch über die Prophetie, von Gott gewirkte Prophetie: ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die Planung meines Gottes von Ewigkeit her bewegt mich zutiefst, dass er nicht nur einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen will, sondern auch daran arbeitet, dass sie bewohnt werden, verwaltet werden auf der neuen Erde. Unvorstellbare Reichtümer, voller Friede und Freude, keine schädigende Ozonwerte, kein Fluch wird auf der neuen Erde sein, keine Unwetterkatastrophen, keine Klimaschäden, keine Krankheit wird auftreten. Und im Gebet und im Verweilen in der Gegenwart Gottes habe ich festgestellt, dass Gott da etwas in mich hineingelegt hat. Das ist so eine Erwartung, so ein Sehnen nach Frieden, Freude und Harmonie. Das ist vom Schöpfer einfach hineingelegt. Und bei vielen Hunderten, Tausenden Seelsorgegesprächen habe ich auch festgestellt, dass mehr oder weniger das im Menschen da drin liegt. Harmonie, Friede, Freude. Die Alten sagten schon, Friede ernährt und Unfriede verzehrt. Also nimm teil an meinen Erwartungen. Natürlich will ich wieder die Bibel dazu nehmen, habe einen wunderbaren, passenden Text, der mein Herz einfach erfreut, und bitte versuch doch damit zu gehen. Die Besitzer der neuen Erde. Lasst mich aus Matthäus Kapitel 5 die Verse 1 bis 12 lesen. Ich habe die Menge-Übersetzung hier. Als nun Jesus die Volksscharen sah, ging er ins Gebirge hinauf. Und nachdem er sich dort gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da tat er seinen Mund auf und lehrte sie mit den Worten: Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig sind die Leidtragenden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denen wird das Himmelreich zuteil. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Die Besitzer der neuen Erde oder eine vollkommene Seligkeit, siebenfache Seligkeit. Ich sage siebenfache Seligkeit, obwohl neunmal hier steht, selig sind. Das achte Mal hat ja die ganz gleiche Verheißung wie das erste Mal. Und das neunte Mal ist noch einmal 1 und 8 unterstrichen. Zunächst aber über die Umstände, in denen Jesus das gesprochen und erklärt hat. Er hatte angefangen zu verkündigen in seiner Umgebung. Und es hat nicht lange gedauert, dann merkten die meisten Leute, was dieser Mann zu sagen hat, trifft ganz tief in uns etwas. Das sind nicht Vorlesungen, wie wir sie da in den Synagogen immer wieder hören und erleben. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Gott war in ihm. Ein menschlicher Leib, wie du und ich, den Gott nach seinem Plan von Ewigkeit her geformt hat, durch Generationen hindurch, über den Genbereich, bei dem heute so viel manipuliert wird, Geschäfte getätigt werden, dass es einen verantwortungsvollen Menschen auf der einen Seite erstaunt, was der Mensch, zu was er fähig ist, die guten Absichten, das Leben eines Menschen zu verlängern, Organspenden und was dabei getrieben wird, auf schreckliche Art und Weise, das erschüttert einen. Gott kennt diese Gesetze, sie kommen von ihm. Und ich staune schon im Paradies, hat Gott die erste Verheißung gegeben, wie er in den Ablauf der Menschheit hineinwirken möchte, um etwas ganz Bestimmtes zu bezwecken. Ich erlaube mir die Aussage. Einen Zweck, den Gott verfolgt, der bis in diesen Augenblick, in diese Momente hineinreicht. Gott will auch jetzt durch sein Wort etwas bewirken. Und das Volk Israel merkte, da ist etwas, das spricht uns innerlich zutiefst an. Da werden Fragen beantwortet, die man im Allgemeinen nicht beantwortet bekommt. Und dann hat sich etwas entwickelt, wenn er irgendwo auftrat, ohne Werbung, ohne Internet, kamen Hunderte, Tausende Menschen zusammen. Und jetzt der Fall, den ich hier gerade gelesen habe, als er die Volksscharen sah, dann hat er gehandelt, das würde kein moderner Prediger machen. Der hat nicht einen Saal gemietet in Jerusalem, mit schönen Fenstern, mit Polstersesseln, hat nicht dafür gesorgt, dass es nicht zu kalt, nicht zu warm ist. Der geht einfach ins Gebirge, die meisten übersetzen, auf den Berg. Ganz gewiss war das ein von Gott ausersehener Berg. Wie ich mir wieder erlaube zu sagen, auch eine auserwählte Versammlung, heute Vormittag, nicht weil Heinrich Wegner da ist, sondern weil Jesus da ist, weil wir ihm Gelegenheit geben, sein Wort zu sagen und weil wir, was ich von jedem hoffe, dem Heiligen Geist erlaube, nicht für anderen zu hören, sondern jeder für sich zu hören. Zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß nicht, Die Ausleger meistens gehen davon aus, dass es so etwa nordöstlich von dem Gebiet der 10 Städte war. Weg aus dem Rummel, raus aus der Hektik, ringet danach, dass ihr stille werdet, denn das ist so nötig. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr gesund werden, heil werden. Gott allein weiß, wie viel Krankheit, psychische Nöte auftreten, weil der Mensch gehetzt und gejagt wird. Viel schlimmer ist es noch, er jagt sich selber, kommt nicht zur Ruhe. Da war er Meister da drin, eine so große Schar wegzuziehen aus dem Ganzen, was da so läuft. Wegzuziehen, wo er die Leute für sich und sein Wort haben konnte. Und dann, was er da gesagt hat, die sogenannte Bergpredigt, liebe Geschwister, die greift mich zu tief an. Schon das erste Wort, selig, ja, was ist denn das? Ein bisschen von Luther sehr betont, das Wort selig. Andere übersetzen Glück, selig. Glück muss man haben. Selige Gefühle, Glück haben, bringt das die Seligkeit? Ich bin stehen geblieben letzte Nacht darüber. Was ist selig? Was hat Gott reingelegt? Wie möchte Gott, dass wir das verstehen? Ach, die Seele, eine Wunderwelt. Meine Gefühlswelt, eine Wunderwelt. Meine Vernunft, die Funktion meines Verstandes, eine Wunderwelt für sich. Mein Leib, den Gott schon von Mutterleibe an genau beobachtet hat, sein Werden kontrolliert hat, mir damals schon einen bestimmten Zweck zugedacht hat und der sich Lob und Dank auch erfüllt hat in meinem Leben, sodass ich das sehen und begreifen kann, vor euch stehen kann, liebe Geschwister. Aber die seelischen Bereiche, ohne seelische Krankheiten, Depressivitäten, ohne Nervosität, Nervenleiden, ohne dass ich Psychotherapie nötig habe, ohne dass ich Psychopharmaka nötig habe, hast du den Wert deiner Seele, die Gott dir gegeben hat, schon begriffen? Du Mensch in der Zeit der Globalisierung, merkst du, was Gott dir schenken und geben möchte? Ja, was ist selig? Was macht meine Seele selig, glücklich? Ich will nur drei Begriffe. Ich kann mehrere nennen, aber drei will ich in den Raum stellen. Um selig zu sein, um ausgewogene Gefühlswelt zu haben, brauche ich Frieden. Unfriede verzehrt. Ich brauche Frieden in meiner Seele. Ich brauche Freude, nicht die von den äußeren Geschenken kommen. Ich brauche ewige, bleibende Freude, die beim nächsten Schwiegermama-Besuch nicht weg ist. Ich brauche Freude, also die Schwiegertochter macht ja auch mal Besuch bei der Schwiegermama, also bitte versteht's richtig. Also Frieden und Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und dann noch etwas, was so sehr mangelt in der modernen Welt. Ruhe. Ruhe fand hier mein Gewissen. Bruder Wegner, du sprichst da Bereiche an, bist kein Fachmann auf dem Gebiet, aber das sind Bereiche, die jeden etwas angeht. Hast du Frieden, Freude in deiner Seele? Hast du Ruhe im Gewissen? Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Durch die Gnade Jesu Christi habe ich diese Dinge. Ich muss nicht aus falscher Demut heraus das verstecken. Es gibt einen bodenlosen Hochmut, wo einer sich dem anderen gegenüber überhebt, die Ursünde. Aber es gibt auch eine falsche Demut, eine Scheindemut. Und ich bin so froh, bezeugen zu dürfen, durch Jesus Christus habe ich Frieden in meinem Herzen, weil ich Vergebung aller meiner Sünde habe. Das sind göttlich-psychische Zusammenhänge. Und weil ich jedem Menschen vergeben habe, keinen Hass gegen irgendjemanden mal hegen muss. Kommt da gar nichts vor bei dir, Bruder Wegner? Ja doch, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Und die Analyse Jesu, die sagt das so schön, aus dem Herzen kommen keine argen Gedanken. Aus dem Herzen dürfen keine argen Gedanken kommen, falsch, die kommen einfach. Wenn ich es eilig habe in einer Stadt und ich fahre 3, 4, 5 mehr, als ich eigentlich dürfte, und da kommt einer von der Nebenstraße rausgeschossen und nimmt mir meine Vorfahrt weg, und dann hat er jede Menge Zeit und er merkt, dass ich ein komisches Gesicht mache, dann macht er extra langsam. Da denke ich schon mal, der Trottel. Heuchelei bringt nichts, liebe Geschwister, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Aber dann bin ich so froh, dass noch etwas da ist. Dem Heiligen Geiste, der gnädig dich straft und sich am Gewissen bezeuget mit Macht, kann der Heilige Geist reden in deinem Gewissen? Hat er Mitspracherecht in deinem Kopf? Kann und darf er korrigieren? Oder lässt du den Gedanken nur so freien Lauf, dann sollst du mal sehen, was sich für eine bittere Wurzel, eine Hasswurzel in dir bilden kann, die nicht nur dich krank macht und schadet, sogar deine Umgebung Schaden zufügt. Bin ich zu deutlich? Ich werde dafür bezahlt, liebe Geschwister. Gut bezahlt, mit ewigen Werte. Und ich bin es meinem Gott schuldig. Und der armen Menschheit, die in Riesenschritten dem Verderben entgegeneilt, die Wahrheit zu sagen. Und ich bin auch dankbar, dass ich das hier tun darf. Keine versteckten Hinweise bekomme, du vertreib uns die Leute nicht. Deshalb bin ich sehr dankbar. Und ganz gewiss wird das protokolliert, so eine Versammlung wie diese. Also so viel zu Jesus. Der hat eine Seligkeit, eine siebenfache Seligkeit anzubieten. Eine siebenfache Wachstumsschule. Jede einzelne Seligpreisung im Zusammenhang mit dem, was er gesagt hat, hat ungeheure Wichtigkeit für deine und meine Aufgaben, wenn wir Besitzer der neuen Erde sein wollen. Natürlich haben wir irdische Werte, der eine mehr, der andere weniger. Und wer im Mammon nicht lernt, treu und gewissenhaft zu sein, dem kann das Ewige nicht anvertraut werden. Die Erde ist eine Vorschule. Und so eine Schriftstelle, wenn wir nur diese Schriftstelle hätten, liebe Geschwister, hätten wir eine ungeheure Orientierungshilfe für hier und für die Ewigkeit. Lass mich sie durchnehmen. Ich richte mich da nicht so nach allgemeinen Erkenntnissen. Ich will das aussprechen, was mir Gott aufs Herz legt. Numero 1. Selig sind die Armen im Geist, habe ich ganz falsch verstanden. Ich habe immer gemeint, selig sind die Dummen. Dann hätte ich gute Voraussetzungen gehabt, selig zu sein. Aber ganz so ist das nicht gemeint. im Gebet und beim Forschen, Herr Jesus, wie meinst du das? Selig, Friede, Freude, Ruhe in der Seele haben die Leute, die im Geiste arm gemacht wurden. Eine Übersetzung fand ich so schön, die sich durch den Heiligen Geist arm machen lassen. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Da waren zwei Männer in den Tempel gegangen. Der eine war ganz, ganz fromm, der war überzeugt von seiner Frömmigkeit. Das gibt's, war ich auch schon. Ich war so überzeugt von meiner Frömmigkeit, dass alle anderen nichts gewesen sind. Er hat gesagt, Herr, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe von allem, was ich habe, ehrlich, aber ohne zu mogeln, ich gebe den Zehnten. Und vielleicht denkt jemand hier in unserer Mitte, ja, ich habe für Caritas immer wieder was bereit, für Brot, für die Welt und jetzt für die Hungernden spende ich auch immer wieder, ich lasse mich was kosten. Der hat nicht gesagt, das sei falsch. Aber dem hat genau das gefehlt. Der war von sich eingenommen. Und dann war da noch etwas. Und ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin. Ich danke dir für die Erfolge, die du mir gegeben hast. Ich danke dir für mein frommes Image. Für meinen falschen, frommen Heiligenschein möchte ich hinzufügen. Dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich lebe und denke auf einem höheren Niveau. Oder so wie dieser Sünder da hier. Überheblichkeit, Hochmut, das ist Ursünde, furchtbar verwurzelt in einem. Bitte, wenn dir das nicht gefällt, was ich dir da sage, geh doch zum Onkel Psychiater, der hilft dir wieder zum Selbstbewusstsein. Der hilft dir für deine vergängliche Persönlichkeitsidentität hier. Und dann wirst du was und dann musst du du werden. Und du brauchst dich nicht mehr von den anderen gängeln zu lassen. Und was sagt Gott? Wer sich selbst erhöht, wer sich selbst überbewertet, der wird gedemütigt werden. Und das ist noch ein gutes Rezept, der sollte sogar noch froh sein. Ich mache es praktisch, ganz praktisch. Als ich junges Gotteskind war, da war ich mit meiner Schuld und mit meiner Sünde, mit meinem verpfuschten Leben zu Jesus gekommen. Ich ging zu einem Menschen, von dem ich den Eindruck hatte, der hat Frieden und der hat Freude, der hat Heilsgewissheit und der strahlt Ruhe aus. Und da habe ich ganz offen über mein Fehlverhalten, über jeden Dreck und Schmutz, über jeden Fehltritt offen gesprochen. Da haben wir es miteinander unter das Kreuz Christi gebracht und da wurde mir klar, er ist für mich gestorben. Sein Blut hat fließen müssen als eines unschuldigen Lammes, dass meine Sünde vor Gott nicht mehr gelte. Der Ankläger mir nicht Schaden zufügen kann vor dem ewigen Richter. Dann ist Friede und Freude in mein Herz hineingekommen. Und Gewissensruhe auch. Und bei den Leuten, die das nur halb mitgemacht haben, auf die habe ich heruntergeschaut. Na, der da, bei dem wird das wohl nichts. Und die, na, schon wieder ein neues Kleid, schon wieder eine neue Frisur. Mann, was habe ich da alles gesehen? Ich habe die Splitter gesucht in den Augen meiner Mitmenschen und da hat sich ein Balken in mir gebildet. Und je kleinlicher ich gegen die anderen gewesen bin, je mehr Vorurteile ich gegen die anderen hatte, umso größer wurde der Balken in mir und hat mich blind gemacht. Es hat Gott mir aber ältere Brüder verordnet gehabt in der Gemeinde. Die haben das bemerkt, diese Fehlentwicklung, nach nachdem etwas Neues entstanden war in mir. Und da war das Saatgut des Himmels in meine Gedanken, in meinen Intellekt hineingekommen. Und da hat der Teufel, weil ich ab und zu geschlafen habe, Unkraut dazwischen gesät. Dann habe ich Vergleiche angestellt. Und mir gegenüber, da war ich ganz, ganz großzügig und der anderen gegenüber immer kleinlicher. Da gab es eine Entwicklung, die konnte Gott nicht gefallen. Und die reiferen Brüder, die haben das auch gespürt und gemerkt. Du, ein ausgereifter Bote Gottes, der spürt und merkt, von was ein Mensch rumgetrieben wird. Und Jesus erst recht. Dann haben die gemeint, du, Heinrich, könntest du nicht einmal zum Onkel Karl gehen, auf der Filter da oben bei Stuttgart? Ja, was ist denn das für ein... Ja, das ist ein bewährter Mann. Ja, und was hat denn der? Ja, du musst wissen, in der braunen Zeit, der war eingesperrt um seines Glaubens willen. Der hat Jesus und die Wahrheit so lieb gehabt, dass er bereit war, Schläge hinzunehmen. Die haben bei mir bemerkt, da waren die Anfangsfreude, da war ein kindlich freudiger Geist, ein Erlöstseinsbewusstsein war da, aber noch nicht bewährt, die Standfestigkeit, das Durchhaltevermögen hat noch gefehlt. Ach gut, warum soll ich da nicht einmal hingehen? Zu dem Bruder, der ein bewährter Mann sein soll. Kronen bekommt man erst, nachdem man bewährt ist, nicht wenn man viel weiß. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Gut, man hat Zeit vereinbart, da bin ich hin. Und ich habe aufgeladen, wo ich zu dem bewährten Bruder kam. Alles, was ich wusste, alle meine Erfahrungen habe ich aufgeladen, natürlich nur in den Gedanken, und habe ich mir ausgemalt, wenn ich dem Bruder begegnen werde, da werde ich dem gleich einmal in die Augen schauen und werde seine Hand drücken, der soll gleich merken, dass ich auch jemand bin. Und da kam ich dann an, da war da so ein Vorgarten, da bin ich da durch, ich habe es kaum erwarten können, Eindruck zu schinden mit meiner Frömmigkeit. Hast du das auch schon getan? Selig sind, die sich arm machen lassen, klein machen lassen, sich zur Null machen lassen. Dann stellt sich Jesus vor sie, dann sind es plötzlich 10. Wenn der Herr Jesus hinten angestellt wird, dann ist 0,1. Wer sich selbst erhöht, wichtig vorkommt. Liebe Geschwister, wir wissen nicht, wie sehr Hochmut, Stolz, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit hindert, Friede und Freude in unser Herz kommen zu lassen, wirklich ruhig zu werden, gesünder zu werden. Na, da kam ich da unten rein, da war ein Türöffner, schaue ich da unten, und das ist die Waschküche, ah, links ist eine Treppe. Ah, dann schaue ich da hoch, jetzt schaut da ein Kopf da so übers Geländer darunter. Das muss der besagte Bruder Karl sein. Dachte ich so, jetzt gehst du aber hoch. Jetzt kommt die Gegenüberstellung. Und plötzlich habe ich 1000 Sterne gesehen. Wisst ihr, was passiert war? Das war ein altes Haus. Der Aufgang, da war so eine Art Schwelle, die war ziemlich tief gelegt. Und ich in meiner vollen Größe, mit meinen guten, frommen Absichten, um sich Eindruck zu machen. Ich habe eine Weile da gestanden. Ich glaube, ich habe 2-3 Minuten gebraucht, bis es Sternengeflimmer, der falsche Himmel da weg war in meinem Inneren. Und dann höre ich die Stimme von oben. Du bist der Heinrich, man muss sich bücken, wenn man zu uns kommt. Ich darf das, was Gott getan hat, bezeugen, muss ich nicht verleugnen, aus falscher Demut heraus, aus Scheindemut heraus. Aber wenn du mich demütigst, wenn du mich klein machst, dann machst du mich groß. Dann kann Gottes Wort, dann kann der Heilige Geist durch dich wirken. Diese erste Lernstufe, diese erste Lektion, selig, wirklich voller Freude, Friede und Ruhe, ist derjenige, der sich in die Demut führen lässt. Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber die Demütigen, denen offenbart er seine ganze Gnade, seine ganze Liebe. Da kann eine Versammlung gepackt werden von der großen, unendlichen Liebe unseres Gottes. Ich gehe zur zweiten Lektionsstufe über. Selig sind die Leidtragenden, Trauernden, übersetzen andere. Meistens wird das bei einer Beerdigung angewandt und ist auch ganz gewiss nicht falsch. Denn die Schrift sagt uns deutlich, weinet mit den Weinenden, freut euch mit den Fröhlichen. Ich soll in gesunder, ausgeglichener Weise teilnehmen an meiner Umgebung. Ich bin nicht allein auf die Welt. Gott hat die Erde so geschaffen, dass wir auskommen müssen miteinander. Sollte man ja der UNO auch sagen, und die bemühen sich ja auch. Und es wird auch viel gezahlt und geredet darüber, dass es Einheit gibt, aber das schaffen die nicht. Wir beten, komme bald, Herr Jesus. Advent, wir warten auf dein Ankommen, Herr Jesus. Aber zurück, selig sind die Leidtragen. Aber es gibt auch ein Leidtragen, liebe Geschwister. In Hesekiel wird das so schön beschrieben. Da bahnt sich Gericht an über Jerusalem. 6 bewaffnete Menschen sollen Gericht nach der Zulassung Gottes über die fromme Stadt bringen. Und da ist noch einer dabei, der hat nicht Waffen, Vernichtungswaffen. Der hat Schreibzeug dabei. Und dann wird zu den 6 Gerichtengeln wird gesagt, haltet, beginnt nicht mit dem harten Gericht. Es kann nimmer verschoben werden. Gottes Zorn wird offenbar über alles gottlose Wesen. Gott kann nimmer länger zuschauen, wie Erde vernichtet wird, wie Kinder ihre Eltern beraubt werden, wie Kinder für medizinische Zwecke und für Organspekulationen hinverwendet werden, wie Tiere hingeschlachtet werden für unsinnige Versuche. Da kann Gott nicht mehr länger zuschauen. Die Gerichte müssen kommen, sind Parallelen, prophetische Parallelen. Und da sagt eine Stimme, halt, beginnt nicht mit diesem Gericht. Es muss ein Zeichen gemacht werden an denen, die Leid tragen, die trauern über die Abfallphase des Christentums, die trauern darüber, dass das Salz, das würzen sollte, das vor Fäulnis bewahren sollte, dass das fade geworden ist. Das Evangelium, es sind keine bewährten Menschen da, die das schonungslos in großer Liebe sagen können. Tut's mir leid? Ist dir's egal, wie es mit deinen Kindern und Enkelkindern weitergeht? Meinst du, das wird schön sein, wenn die Gerichte zum Teil schon begonnen haben und massiver austreten? Könnte das sein, dass Gott ein Zeichen macht an diejenigen, denen das alles nicht egal ist, wie das weiterläuft und weitergeht? Selig sind Frieden, Freude, Ruhe haben die Leute, die weinen können über die arme, arme Menschheit. Die beten können, wie ein Abraham für einen Lot gebetet hat. Anhaltendes Gebet. Ich will zum dritten übergehen. Selig sind die Sanftmütigen. Na, das habe ich auch praktiziert. Gleich, wo ich gläubig war, habe ich Sanftmut praktiziert. Ich war sanft, wo ich hätte hart sein sollen. Und ich war mutig, wo ich hätte sanft sein sollen. Ich habe das nicht in der Liebe Jesu, nicht im Geiste Jesu praktiziert. Und da habe ich lernen müssen. Da hat Gott Leute in meine Umgebung geschickt und zugelassen. Denen hat man einmal ganz deutlich sagen müssen, so darfst du nicht weitermachen. Du stehst vor einem Abgrund. Nimm die Gnadenzeit, die uns noch zur Verfügung steht. Nimm das Ja ernst. Und anderen musste ich sagen, die von ihrer Umgebung getreten und zertreten wurden, wo kein Lebenswille mehr da war. Denen musste ich sagen, du hör einmal, es gibt einen Tröster, der tröstet dich. Das ist der Heilige Geist, der will lindendes Öl, Salböl in deine Seele, kranke, geschädigte, zertretene Seele fließen lassen. Vertrau deine Seele dem Herrn Jesus an. Du, es gibt einen Arzt, der kann dir helfen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Leid tragen über die Menschheit, die so blind ist. Gott ruft und der Mensch hört nicht mehr. Ich gehe zum vierten über. Selig sind die, da hungern und dürsten. Ich habe das schon betont, nach der Gerechtigkeit. Nach welcher Gerechtigkeit, die die Erde bietet, soll ich denn trachten? Nach der demokratischen Gerechtigkeit? Nach der marxistischen Gerechtigkeit? Oder nach der Gerechtigkeit eines Gottesstaates? Liebe Geschwister, verzeiht mir, ich habe die Nase voll von dem allem. Er ist meine Gerechtigkeit. Er hat Gerechtigkeit geschaffen. Er hat mich gerecht vor meinem Vater gemacht. Und danach hungere ich. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Wir alle brauchen Recht. Und wir alle benötigen Recht. Wirst du nie auf Erden finden. Nur bei Jesus. Selig sind die, da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden nichts bekommen. Falsch. Die werden satt werden. Ehrliches Suchen, ehrliches Verlangen führt zum Erleben dessen, dass der innere Mensch, die Seele, Himmelsspeise und Nahrung bekommt. Ich gehe zum fünften über. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Im Gespräch habe ich schon gesagt, es ist so, wir erwarten immer Verständnis von den anderen. Wir erwarten immer wieder Mitgefühl von den anderen. Und wenn wir das nicht bekommen, wenn diese Erwartungen sich nicht erfüllen in unserer Umgebung, im Berufsleben, im familiären Leben, im Gemeindeleben, dann sind wir verwundet und sind enttäuscht. Ganz falsch, so geht das nicht. Wenn ich Barmherzigkeit erleben möchte, Verständnis erleben möchte, muss ich zuerst geben. Selig sind die Barmherzigen. Es ist ein Sehen im Glauben. Und wenn wir die lieben, die uns lieben, da tun wir nichts Besonderes. Das machen die Heiden auch so. Das ist ein bisschen spekulativ. Da hat es Erwartungen, ich gebe dir etwas, aber wenn ich aussehe in Hoffnung, Liebe zu aller Heiligen und Liebe und Verständnis allen Menschen, versuch's doch einmal, aus Liebe zu deinem Herrn, dem anderen Verständnis und Liebe zu geben und nichts erwarten. Seh zuerst einmal, dann wirst du auch ernten. Und manchmal kann man auch ernten, das weiß ich. Der Dank des Vaterlandes wird dir nachschleichen und wird dich nie erreichen. Du tust etwas Gutes und du lässt es etwas kosten und dann erlebst du, dass du einen Fußtritt bekommst. Aber nur kurze Zeit. Es soll euch im Himmel, habe ich gelesen, wohl belohnt werden. Und der Lohn ist groß. Und Gott bleibt niemandem etwas schuldig. Wenn du Liebe aussähst, wenn du Verständnis gibst, ohne zu erwarten, dann hast du großen Lohn zu erwarten. Seit ich das versuche zu praktizieren, offen gesagt, klappt nicht immer ganz so bei mir. Aber seit ich von niemandem mehr etwas erwarte, kein Verständnis, keine Liebe, sondern nur gebe, bin ich ruhiger geworden. Erwartungen, die sich nicht erfüllen, bringen keine Freude. Aber wenn ich sehe auf Hoffnung, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Dieses ganze Leben gibt dir die Möglichkeit, für die Ewigkeit eine wunderbare Ernte in den Lauf zu bringen, einzuleiten. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Da steht aber nicht so geschrieben, selig sind die reines Herzens sind, die sich abmühen, keine Fehler mehr zu machen. Und dann werden sie einmal Gott schauen. Und dann noch ein Fragezeichen dahinter. Selig sind die durch die Gnade Jesu Christi rein geworden sind, die Sünde abgewaschen ist. Denn sie werden Gott schauen, fängt hier schon an. Ich weiß nicht, was ihr von mir denkt. Ich schaue Gott nicht mit leiblichen Augen. Erfahrungsgemäß, seit ich Frieden, Freude, Ruhe in meinem Inneren habe, kann ich Gott schauen. Vielleicht lächelt der eine oder andere, wenn ich sage, wenn ich einen Menschen sehe, der vorher zornig war, immer die beleidigte Leberwurst gespielt hat, bei jeder Fehlentwicklung, wie der Philipp zapperlich geworden, ich meine der Zappel-Philipp, bei allen Ereignissen nervös geworden ist und da ist eine Änderung eingetreten, der kann etwas tragen, der kann etwas ertragen, dann sehe ich Gott in ihm. Das hat nicht der Teufel gemacht. Und das hat auch nicht der Mensch gemacht. Das hat Gott in ihm getan. Ist jemand in Christo, so ist er ein ganz neues Geschöpf. Eine neue Schöpfung. Die alte Schöpfung, die vergeht. Der äußere biologische Mensch zerfällt. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und dann kommt das Gericht. Aber das Neue, wenn ich einen wiedergeborenen Menschen sehe, wenn ich Jesus einen Menschen sehe, dann schaue ich Gott nicht mit leiblichen Augen. Gott helfe uns, dass wir mehr mit der Schauweise Gottes betrachten. Selig sind, die reines Herzens sind. Die fangen Gott an, hier schon zu erkennen und dann von Angesicht einmal schauen. Kurze Illustration noch. Da war eine Reederei, die hat große Schiffe gehabt, die auf den Weltmeeren fuhren. Und dazu hat man dann auch Kapitäne gebraucht, die in der Lage waren, durch Stürme, durch Klippen, gefährliche Bereiche, das Schiff ans Ziel zu bringen. Und der Kapitän hat auch nicht alles gekonnt. Der brauchte zum Beispiel einen Steuermann. Man brauchte auch Navigation, brauchte man. Und man brauchte Mitarbeiter, die tüchtig zupacken können. Und alle mussten zusammenarbeiten. Alles musste unter einem Kommando sein. Und das, was der Kapitän befohlen hat, er hatte die Verantwortung, das musste dann auch geschehen. Die ganze Menschheit hat etwas Ähnliches. Die Gemeinde Jesu hat auch etwas Ähnliches. Und da war ein Kapitän, ein bewusster Atheist. Und sein Steuermann, das war ein wiedergeborener, bibeltreuer Christ. Und wie das so ist, Dem ging's gar nicht so gut, dem bibeltreuen Christen. Dem ist die Frau verstorben. Ein Junge ist zurückgeblieben. Aber der Papa war gläubig und die Mama war auch gläubig. Und die haben nicht nur irdische Wertentwicklung hineingesehen in das junge Herz, sondern Advent, Zukunftserwartung, Ewigkeitserwartung. Und jetzt sollte er mit dem Kapitän und mit dem Schiff eine Weltreise. Und was mache ich mit dem Jungen? Fragt er den Kapitän, kann ich meinen Jungen mitbringen, sonst muss ich absagen. Ja, nimmst ihn halt mit. Und jetzt wusste der Kapitän, das Söhnlein vom Steuermann ist gläubig. Glaubt so einen Mumbis wie an den lieben Gott und den Herrn Jesus. Hat er gedacht, ah ja, den bringe ich einmal bei dem Kleinen. Dann hat er sein Fernrohr genommen, das ja auf jedem Schiff war, und hat vor dem Jungen, als er ihn sah, angefangen, da oben nachzurichten, rumzuschauen, ganz auffällig, schaut den Kleinen an und schaut, schaut. Was machen Sie, Herr Kapitän? Ich suche den lieben Gott und kann ihn nicht finden, sagt der kleine Junge. Das können Sie auch nicht. Um Gott zu schauen, braucht man ein reines Herz. Aus Kindermund war eine ewige Wahrheit gesehen. Gott kann ein Kind benutzen, arglos, ganz naiv. Lass mich doch ein Kind sein, dass ich deine Wahrheit sagen kann. Herr Jesus, gib mir Treffsicherheit. Wirke du mit, sonst kann ich reden, was ich will. Er ging beschämt hinweg, denn das hatte er nicht, ein reines Herz. Wenn Sünde in dir grassiert, wenn du von dreckigen, schmutzigen, gehässigen Treiber getrieben wirst und Interesse in dir geweckt und produziert werden, da kannst du über Gott reden, du kannst 100 Bücher über Gott lesen, auch die Bibel kannst du lesen, auch die Bibel bleibt dir verschlossen, du wirst Gott nie sehen. Um ein reines Herz zu haben, musst du zu Jesus kommen. Und wenn du das ehrlich, ganz aufrichtig und ehrlich machst, denn wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, zugibt und lässt, los will davon, wird Barmherzigkeit erlangen. Dann kriegst du die Schauweise Gottes. Dann siehst du auf einmal ganz, ganz anders. Jetzt noch auf mein angesagtes Thema, 7. Selig sind die Friedfertigen, andere übersetzen Friedensstifter. Kann eine UNO, kann eine Menschenrechtskommission Frieden schaffen hier auf dieser Erde? Die Realität beweist mir das Gegenteil. Gott allein weiß, wie viele Milliarden ausgegeben wurden. Und wie wenig dabei herausgekommen ist. Es ist sogar zu befürchten, dass Schaden entstanden ist. Jetzt haben sie selber zugegeben, nichts ist geschehen. Was kann die Welthungerhilfe bringen? Frieden gibt dir nur einer, der Frieden gemacht hat. Für den Frieden, der auf Golgatha gemacht wurde, wurde ein so hoher Preis bezahlt, da wären wir alle nicht in der Lage dazu. Was hat es Gott gekostet, als er deine und meine Sündennamen auf Jesus gelegt hat und ihn zum Schlachtlamm gemacht hat? Wie hat Gott zugeschaut, als die Nägel in Hände und Füße geschlagen wurden, der Speer in seine Seite getrieben wurde? Was hat Gott da denken, was hat Gott fühlen müssen? Oder denkst du, Gott hätte kein Gefühl? Wie eine Mutter sich erbarmt, noch viel, viel mehr. Gott ist ein perfektes Gefühlswesen, wie wir es uns kaum vorstellen können. Er konnte nicht mehr zuschauen. Es wurde dunkel, als schrie mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser ehrlich bezahlte Friede, dieser hoch bezahlte Friede ist in mein Herz gekommen. Nun wir denn sind gerecht geworden, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich will das sehr betonen, hast du das? Mitlaufen, mitspielen, mitsingen reicht nicht. Du musst Frieden in deinem Gewissen, selig sind, Frieden, Freude, Heilsfreudigkeit, Zeugefreudigkeit haben, Ruhe im Gewissen haben. Schenke das Gott. Aber da ist noch etwas so schön. Friedensstiften. Einer, der nicht Frieden hat, kann den Frieden nicht weitergeben. Der kann gute Ratschläge, psychische Ratschläge, medizinische Ratschläge, soziale Ratschläge, was es da alles gibt. Aber Frieden weitergeben, Frieden stiften kann nur einer, der Frieden hat. Und jetzt zum Schluss. Friedfertig habe ich auch gern. So. Durch den Frieden vollendet. Und da stand mir doch vor Augen, weißt du was? Selig, Friede, Freude, Ruhe haben die, die sich im Frieden fertig machen lassen. Sie werden Söhne Gottes werden sie sein. Mündig werden sie sein. Und wer überwindet, soll das alles ererben. Und Besitzer der neuen Erde, das sind Söhne Gottes, denen er das aufteilt. Gott hat die alte Welt nicht in egoistischer Weise für sich geschaffen. Er hat sie dem Adam vollständig mit allem übergeben, seiner Verwaltung unterstellt. Können wir gar nicht ermessen. Welche gütige Weisheitsabsichten Gottes. Und soll das bei der neuen Erde der Fall sein? Bitte, mein Thema lautete, Besitzer der neuen Erde. Dann geht das über unser Bitten und Denkvermögen weit hinaus. Hast du Frieden? Hast du die Freude der Erlösung? Hast du Ruhe im Gewissen? Du wirst erbberechtigt, mündig wirst du gemacht, eingesetzt in eine neue Welt. Ich bin so dankbar, dass durch Jesus Christus ich zu meiner ursprünglichen Bestimmung von Gott stückweise hineingeführt werde.
Nimm, o Herr.